Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Wir grüßen Sie und wenn Sie sich wundern, was das für ein Applausmeer im Hintergrund ist, das ist der Applaus, der gerade für Angela Merkel hier in der Messe in Hamburg geklatscht wird von 1.100 Delegierten, über 1.000 Gästen, die jetzt auch aufgestanden sind. Angela Merkel hat gerade ihre letzte Rede als Parteivorsitzende der CDU nach 18 Jahren beendet. Es wird jetzt schon einer meiner Gäste, Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Cicero, hat auf die Uhr geguckt, seit 12:03 geklatscht. Wollen wir mal schauen, wie lange das noch anhalten wird. Schönen guten Tag, Herr Schwennicke.
Hallo, Herr Frenzel.
Und von Elisabeth Nieder, der Chefreporterin der Wirtschaftswoche, habe ich gelernt, man kriegt im Zweifel pro Jahr mit Vorsitz der CDU eine Minute Applaus. Das heißt, es müssten dann etwa 18 Minuten sein.
Das war jetzt eine wilde Spekulation, aber wir können ja mal gucken, wie lange die durchhalten. Ich sehe das Einzelne vorne schon ein bisschen schwächeln. Ja. Herr Laschet hat irgendwie nicht mehr so richtig Lust, Wolfgang Schäuble klatscht nicht. Also, ja, aber ein bisschen wird es noch dauern.
Zur Not geht sie noch mal nach vorne, dann brandet das schon wieder
ja,
auf.
Genau.
Also, die halbe Sendung werden wir schon unterlegt haben mit diesem Hintergrundgeräusch.
Es ist ein Geräusch dieses Parteitags, aber es wird andere Geräusche geben, reden vor allem. Das ist der Abschied, über den wir sprechen müssen. Angela Merkel, die hier gerade so etwas, ja, vielleicht wie eine Vermächtnisrede gehalten hat, relativ knapp zeitlich bemessen, halbe Stunde etwa. Wir werden aber vor allem darüber reden müssen, was hier heute passieren wird, wie sich diese christlich-demokratische Union neu aufstellen wird, mit wem an der Spitze. Die drei Namen sind so häufig genannt in den letzten Wochen, dass man sie wahrscheinlich gar nicht mehr nennen muss. Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live vom CDU-Parteitag in Hamburg, der eine Zukunftsentscheidung treffen wird, den neuen Vorsitz bestimmen wird. Aber, und das erfüllt hier gerade nach wie vor die Hamburger Messehalle, auch ein Blick zurück ist ein Abschied von Angela Merkel. Der Applaus, den Sie hier nach wie vor hören, jetzt in Minute, Christoph Schwennicke in Minute.
Ja, wir sind jetzt bei Minute 7.
Bei Minute 7.
Sogar schon, ja.
Der Applaus für die Abschiedsrede der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel nach 18 Jahren an der Parteispitze. Sie hören jetzt hier nur Applaus. Wir wollen Ihnen aber natürlich nicht vorenthalten, dass sie vorher auch etwas getan hat, um diesen Applaus hier zu bekommen. Jetzt gibt es gerade noch mal kurze Zwischenmoderation, noch mal ein Auftritt Angela Merkel, die noch mal auf die Bühne kommt, sich noch mal mit Gesten bedankt, jetzt aber auch das Signal gibt, liebe Parteifreunde, kommt langsam zur Ruhe. Und man sieht ein Danke, Chefin, das hochgehalten wird hier an vielen Stellen. Das sei gesagt. Und jetzt wollen Sie sicherlich auch zumindest in Auszügen hören, was die Bundeskanzlerin und noch CDU-Vorsitzende gesagt hat. Und wir haben einige Auszüge für Sie aus der Rede zusammengestellt.
Liebe Freundinnen und Freunde, nach über 18 Jahren wird dies nun meine letzte Rede als Vorsitzende der CDU Deutschland sein. Wir haben uns gefordert. Wir haben uns auch gegenseitig etwas zugemutet. Ich euch, aber ich erlaube mir zu sagen, dass es auch ganz, ganz selten natürlich auch mal umgekehrt war. Und wie sollte es auch anders sein? Wir sind ja eine Familie. Möglich war das alles nur mit gegenseitigem Vertrauen. Dafür, ganz besonders dafür, danke ich euch.
Auszüge aus der Rede von Angela Merkel. Gerade vor etwa einer guten halben Stunde hat sie begonnen zu sprechen hier auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. Von dem wir live senden, an meiner Seite Elisabeth Nieder, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, und Christoph Schwennicke, der Chefredakteur des Cicero, des Magazins. Herr Schwennicke, wenn ich das so sagen darf, ich hoffe, da tue ich Ihnen nicht Unrecht, dass wie kaum eine andere politische Publikation dieses Landes die Kanzlerin selbst zum Problem erklärt hatte in vielen Ausgaben. Sehe ich jetzt so kleine Wehmutstränen trotz allem?
Nein, das ist natürlich ist das ein ergreifender Moment, auch wenn wir in der Tat in den letzten Jahren eine kritische Grundposition eingenommen haben, in Klammern gesprochen. Ich hätte mir etwas größere kritische Äquidistanz allgemein in unserer Branche da erhofft, weil ich finde, das ist unsere Aufgabe, die uns konstitutiv quasi zufällt. Aber Klammer zu, nein, das ist natürlich ein bewegender Moment, ein historischer Moment. Und ich verstehe auch, dass eine Partei hier wie die CDU ein bisschen in sich selbst badet, wie jetzt badet und schwelgt in diesem Applaus. Ich würde allerdings sagen, also der der Rauschhaftigkeit des Applauses steht jetzt nicht unbedingt eine Rauschhaftigkeit einer vorangegangenen Rede gegenüber. Das war eine nüchterne Rede. Also insofern ist sie sich bis zum Schluss da treu geblieben als Parteichefin.
Sie hat ja zweimal auch gesagt, typisch Merkel, ja, kriegt ihr hier.
Da würde ich sagen, das wäre das Einzige, da würde ich einen geschmäcklerischen Punkt machen. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann anfängt, in der dritten Person über sich selbst zu sprechen. Aber andererseits, anderen mag das vielleicht auch wieder gefallen. Ansonsten ist sie da wirklich sehr, sehr ihrer Linie treu geblieben und hat hier nicht groß auf die Tränendrüse gedrückt, sondern ganz sachlich die 18 Jahre Revue passieren lassen.
Frau Nier, würden Sie zustimmen, dass da etwas wenig Emotion, viel Sachlichkeit war gerade?
Ja, ehrlich gesagt, als wir hier, die wir hier zusammenstehen, eben kurz Musik gehört haben hier im Raum, da habe ich noch gedacht, so hätte die CDU das natürlich auch machen können mit lauter Musik und Ballons und Konfetti und Emotionen und was weiß ich. Und
man hätte
ich
jetzt nicht unbedingt nochmal Angie spielen müssen, aber gut.
Ja, aber man hätte es viel emotionaler machen können. Und ich mache mir da einen folgenden Reim, also zweierlei. Zum einen finde ich es wirklich auch sympathisch. Das war bescheiden, das war cool, das war nüchtern. Sie macht da kein großes Gewese um sich als Person, breitet nichts Persönliches aus. Das kann man ja auch erstmal gut finden. Mir gefällt das. Auch wenn das andere natürlich irgendwie medial interessanter gewesen wäre. Und das andere, vielleicht ist es auch ein Signal, hey Leute, ich bin ja immer noch Kanzlerin. Das hat sie ganz zu Anfang einmal so nebenbei gesagt, aber vielleicht will sie auch gar nicht den Leuten hier und den Zuschauern, die das verfolgen und Leuten wie uns, die das jetzt kommentieren, das Gefühl geben, dass es vorbei ist. Für mich stand dieser Rückzug vom Parteivorsitz sehr stark unter dem Motto Machterhalt durch Machtverzicht, also den einen Job aufgeben, um den anderen noch länger behalten zu können. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, die Motivation hinter diesem etwas unterkühlten Abschied.
Eine sehr nüchterne Abwägung, aber ich hätte gerade gedacht, wenn man diese Chance hat, nach 18 Jahren an der Spitze dieser Partei, sie hat ja auch nochmal deutlich gemacht, das ist nicht irgendeine Partei in Deutschland, das ist die Regierungspartei, die natürliche Regierungspartei, dass sie da auch das Bedürfnis hatte, vielleicht was anderes zu sagen, als eine Art Rechenschaftsbericht abzulegen.
Ja, aber sie hat ja noch nie so sehr in all diesen 18 Jahren das Herz auf der Zunge getragen. Vielleicht hat man sie in den letzten Wochen sogar als die befreiteste Kanzlerin je erlebt, weil sie immer wieder jetzt auch Auftritte hatte, wo das mal passiert ist. Aber mich hätte es überrascht, wenn sie es anders gemacht hätte. Ich fand interessant, um mal zu den Inhalten, jetzt vom Stil vielleicht weg hin zu den Inhalten zu kommen, ich fand es interessant, dass sie etwas nicht gemacht hat, was manche vielleicht erwartet hätten oder wo jedenfalls die Frage war, ob sie es tut, nämlich eine leise oder laute Wahlempfehlung zu einem oder einer der drei Kandidaten abzugeben. Dessen hat sie sich komplett enthalten, im Unterschied.
Ich habe eine gehört, aber vielleicht ist das Überinterpretation.
Ja, nicht sensibler als ich.
Sie sagte, verwies auf die Erfolge der Union und fing dann an, ich sage nur Saarland, über 40%.
Ja.
Nun ist es natürlich auch chronologisch so gewesen, das war die erste Landtagswahl des Jahres.
Ja. Aber und Sie müssen ja sehen, ich meine, die CDU hat so viele Wahlschlappen erlebt. Die letzte in Hessen hat dazu geführt, dass wir jetzt hier alle stehen und Frau Merkel hier ihren Abschied nimmt als Parteivorsitzende, dass sie natürlich die Wahlerfolge, die da noch waren, Nordrhein-Westfalen kam noch dazu und Schleswig-Holstein auch, also Daniel Günther und Armin Laschet, dass sie die auflisten würde. Gut, ja. Und eine Wahl davon wurde eben von einer Kandidatin gewonnen, das stimmt, ja.
Haben Sie was rausgehört, Frau Nier?
Naja, das ganze Motto zusammenführen. Sie hat ganz zu Anfang von Demut gesprochen. Die lange Regierungszeit der CDU erfülle sie mit Demut und nicht mit Stolz. Und das beim Parteitagsmotto, Worte wie Deutschland und Zukunft und Gestalten nicht vorkamen. Wenn man will, kann man dann eine Distanzierung gegen Merz und vielleicht auch Jens Spahn raushören, die eher so ein bisschen zackigeren Tonfall haben. Aber das war alles sehr implizit. Also sie legt ja großen Wert drauf, sich nicht festzulegen. Gestern gab es Presseabend, da hat sie auch ganz bewusst gesagt, normalerweise hat sie ja immer da, sitzt sie dann immer mit den Chefredakteuren am Tisch, aber sie will nicht so sich irgendwie da für eine Seite äußern und geht deswegen lieber woanders hin. Vielleicht hatte sie auch einfach keine Lust.
Es ist das Ende einer langen Zeit, auf jeden Fall 18 Jahre stand Angela Merkel ja an der Spitze der CDU. War das gut fürs Land insgesamt und für die Partei im Speziellen? Das besprechen wir drei gleich. Der Saal hat sich etwas abgekühlt nach der Rede von Angela Merkel. Man ist jetzt zurückgekehrt zum Business as usual, Parteitags, Dinge, die geklärt werden müssen, bevor es dann später richtig, richtig spannend wird ab 15 Uhr, wenn die neue Vorsitzende, der neue Vorsitzende gewählt wird. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und nach 18 Jahren an der Parteispitze lohnt es sich wahrscheinlich auch wirklich nochmal, auch gerade vielleicht mit Blick darauf, was denn kommen mag, auch ein bisschen Revue passieren zu lassen und das einzuordnen. 18 Jahre, es gab nur einen Vorsitzenden, der länger dran war, Helmut Kohl, der ja immerhin trotz aller Abnutzung an der Macht ein paar Label hinterlassen hat oder für sich reklamieren konnte. Natürlich der Kanzler der Einheit, aber auch wenn man es auf die CDU bezieht, ein Mann, der diese Partei sehr stark modernisiert hat in den 70er Jahren. Frau Nia, würde Ihnen denn bei Angela Merkel sofort ein Label einfallen?
Sie hat das Land stärker verändert als die Partei, oder das Label wäre Krisenmanagerin, glaube ich. Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, hat das ja diese Woche gesagt, dass man für die Zukunft eigentlich einen anderen Parteichef braucht, der mehr auch in die Zukunft strukturiert und mehr so nach vorne agiert, während sie vor allem Krisen erfolgreich bewältigt hat. Und das finde ich richtig. Also auf die Grundfrage, ist es dem Land gut gegangen? Klar, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Deutschen trotz aller Polarisierung irgendwie mehr in sich ruhen, dass wir ein cooleres Land geworden sind, wo irgendwie der Rest der Welt gerne leben möchte. Vielen Umfragen zufolge. Das ist einfach erstmal eine gute Sache. Aber ich glaube, ihre Bilanz, da muss man sehen, dass sie halt das Land echt sicher und gelassen durch viele Krisen gebracht hat, aber in den letzten Jahren auch viele innenpolitische Reformen versäumt hat.
Christoph Schönecker, einverstanden? Jetzt erstmal vielleicht bei dem ersten Teil. Ja. Gut fürs Land?
Das sehe ich eben anders. Ich würde das für einen Großteil, jetzt müssen wir eben über die Kanzlerschaft und nicht über den Parteivorsitz reden, für die meiste Zeit der Kanzlerschaft so sagen. Da finde ich auch, dass dieser ruhigere Stil, ich meine, wir müssen uns ja erinnern, wir hatten vorher Gerhard Schröder und noch so ein paar andere Männer, die mit sehr viel Kraftaufwand und auch sehr viel Testosteron da unterwegs waren. Und da hat sie einen anderen Stil geprägt, der hat dem Land erstmal gut getan. Sie hat dann für meine Begriffe eben als Kanzlerin Fehler gemacht in der Griechenlandpolitik, in der Energiewende, die Wende der Wende, eine fürchterliche Entscheidung gewesen, an der lange noch zu knabbern sein wird. Und das ist jetzt nicht so ganz unbekannt, die Flüchtlingspolitik habe ich auch für einen großen Fehler gehalten. So, das sind diese.
Ja, wir haben immerhin 24 Minuten gesendet, bevor das Stichwort kam.
Ja, das habe ich mich doch sehr zurückgehalten. Ja. Aber nochmal zur Partei, da hat sie natürlich mindestens in dem Maße diese CDU modernisiert, wie es Helmut Kohl zu seiner Zeit gemacht hat. Die Frage ist nur, zu welcher Zufriedenheit der Partei das passiert ist. Also als ich vorhin selber in der Rede sagte, wir sind uns unserer Grundhaltungen sicher, da habe ich mir die Frage gestellt, ob das für alle hier im Saal so gilt, weil sie natürlich mit ihrer Politik, einer eher linksliberalen Politik, würde ich sagen, der Partei auch da einiges zugemutet hat, Abschied von der Wehrpflicht. Früher hat sie bei Parteitagen, das war ein fester Bestandteil ihrer Rede, immer vom jüdisch-christlichen Menschenbild geredet und hat gesagt, Multikulti ist Quatsch, das machen die anderen, davon hat sie sich auch verabschiedet. Also da hat sie der CDU, sagen wir mal der konservativen CDU, schon einiges zugemutet. Ich werde jetzt etwas andächtig, weil
Licht wird gedimmt. Ja. Wir kriegen jetzt hier gerade einen Film präsentiert. Das ist jetzt das wahre emotionale Vermächtnis für Angela Merkel. Wir sehen hier gerade Thank You for the Days, ist die Musik, die dahinter liegt. Und wir sehen Angela Merkel in verschiedenen Situationen, gerade mit Helmut Kohl gemeinsam, die nie den Humor verlässt, wird damit eingeblendet. Für Menschlichkeit. Ich erspare Ihnen jetzt alle PR-Zwischenüberschriften, die hier eine sicherlich sehr fleißige CDU-Zentrale da zusammengeschimmert.
Aber interessant ist vielleicht, wenn ich das sagen darf, dass doch jetzt eben diese berühmt-berüchtigten Selfies mit den Flüchtlingen nochmal auftauchten. Also es ist nicht etwas, was man verstecken will, das gehört in so einem Film dann auch dazu. Ja. Das ist ja auch ein Statement.
Ja, das ist das Bild, was bleiben wird von Ihrer Kanzlerschaft.
Ja, das weiß ich nicht. Boah, das weiß ich nicht.
Schon.
Also da würde ich gerne dem Kollegen nochmal widersprechen. Ja. Also es ist noch nicht mal vier Jahre. Es ist noch nicht vier Jahre her, dass die Union knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt ist.
Ja, aber also danach wurde dieser Fehler gemacht.
Das ist eine kurze Zeit, aber in der Bilanz von Angela Merkel, also wie hat sie die Partei geführt, muss man einfach, wir sind ja jetzt so an dem Schlusspunkt, muss man sehr viele erfolgreiche Jahre sehen. Insofern glaube ich auch nicht, dass dieser Mittekurs grundsätzlich falsch war.
Wissen Sie, wenn wir hier gerade schon dank des Videos auch in der Vergangenheit schwelgen, ich habe ein Zitat aus einer Merkel-Rede vom Parteitag 2002 in Hannover, also damals noch Oppositionsführerin. Und da hat sie gesagt, an die Adresse Gerhard Schröders, der damals ja bekanntlich Bundeskanzler war, Da ist eben immer nur Verwaltung des Augenblicks. Politik wird ihrer Seele beraubt. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Heute so, morgen so. Die Folgen sind fatal für die Menschen und für das Land. Zitat Ende. Angela Merkel damals, also eine Angela Merkel, die auch angreifen konnte. Interessanterweise wirkt ja ein Gerhard Schröder im Vergleich zu Merkel fast schon als ein Kanzler der klaren Linien und Prinzipien heute.
Ja, sie hat ja auch ihre Haltung dann irgendwann sehr geändert. Das ist, glaube ich, eine Kritik, die man an ihr üben kann, dass sie sozusagen überlernt, dass sie, wenn sie einen Fehler macht und in die andere Richtung läuft, nach Fukushima, Energiewende, an vielen anderen Punkten, Wehrpflicht, dass sie dann ein bisschen übertreibt, wenn sie eine Kehrtwende vollzieht. Und ich glaube, bei diesem Wandel von der sehr marktwirtschaftlich orientierten Oppositionspolitikerin, die eine große Gesundheitsreform wollte, wir erinnern uns, da gab es diesen Streit um Bürgerversicherung und Kopfpauschale und solche Sachen.
Unter anderem auch schon ein Streit mit Horst Seehofer damals.
Absolut, ja. Der hat alte Wurzeln und Friedrich Merz war an zentraler Stelle damals schon unterwegs. Da war sie wirklich eine ganz andere Politikerin, da war sie viel Forscher und das hat sie dann nach der Wahlniederlage verändert.
Das hat ja schon vorher angefangen mit Leipzig, also die Erfahrung des Leipziger Parteitags, wo sie einen völlig anderen Politikentwurf auch angeboten hatte. Neoliberal würde man das heute nennen. Damit ist sie auf die Nase gefallen und da hat sie, glaube ich, die erste große Lehre daraus gezogen, eben diese etwas milchglasartigere Politik zu betreiben. Witzig war ja der Satz, den Sie zitiert haben, Herr Frenzel, der hörte sich für mich eher wie eine Selbstbeschreibung von Frau Merkel an, als wirklich eine Beschreibung von Gerhard Schröder.
Ja, interessant. Ich glaube, man kann noch viel Worte über Angela Merkel verlieren. Es wurden ja auch sehr viele Worte verloren. Und sie hat es ja auch gesagt vorhin, Frau Nier, Sie haben es gesagt, ich bleibe ja noch Bundeskanzlerin. Interessante Frage, die wir wahrscheinlich auch noch mal anreißen werden heute, was denn das heißt, auch von der zeitlichen Perspektive und wie eigentlich dieser Montag aussehen wird. Aber bevor wir uns dem zuwenden, wenden wir uns gleich mal der spannenden Frage dieses Nachmittags zu. Wer wird es denn nämlich, wer wird Ihre Nachfolgerin, Ihr Nachfolger? Durch die offene Geschlechterzeichnung hat man ja im Prinzip die beiden Hauptkontrahenten schon genannt. Full House hier in Hamburg, volle Spannung. 1001 Delegierte, über 1000 Gäste, 1800 Journalisten, drei gleich vier sind hier auf der Pressetribüne für Deutschlandfunk Kultur. Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche, Christoph Schwennecke, der Chefredakteur des Magazins Cicero. Dazu kommt gleich auch Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, der aber hier ist gerade viel los, natürlich auch noch auf den Gängen unterwegs ist. Die spannende Frage heute, die sich im Laufe des Nachmittags in zwei, drei Stunden beginnt, ist, klären wird, wer wird die Neue, der Neue an der Spitze der CDU? Das entscheiden nicht wir hier oben mit gutem Überblick über den Saal, sondern die da unten in diesem Saal, die besagten 1001 Delegierten. Ich glaube, so ist es richtig dekliniert. 1001 Delegierten. Wer soll es werden? Wir haben Delegiertenstimmen eingeholt.
Mein persönlicher Favorit ist AKK, weil sie nicht dieses, was jetzt in der Welt überhand nimmt, dieses Zweikampfgefühl nach vorne bringt. Also die Putins, die amerikanischen, türkischen und sonst welche Präsidenten, sondern versucht auch Schwächere einzubinden.
Friedrich Merz, weil er einfach es schaffen wird, die Partei wieder so zu integrieren, dass wir in der Mitte auch die Leute von den Rändern wieder bekommen.
Wir wünschen uns seit vielen Jahren jemand mit Erfahrung aus der Wirtschaft und genau das stellt Friedrich Merz dar. Die Mitglieder wünschen sich einen Neuanfang und eine Aufbruchsstimmung.
Ich warte jetzt ab, wie sich alle drei vorstellen werden und danach entscheide ich.
Habe ich nicht gehört, was ich warte ab, wie sich alle drei vorstellen.
Ja. Ich warte ab, wie sich alle drei vorstellen werden. Das war gerade die letzte einer der Delegiertenstimmen, die wir gehört haben, über die sich Christoph Schwennecke sehr freut. Er muss uns gleich sagen, warum. Aber erstmal sage ich Hallo auch zu Stefan Detjen, Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, grüß euch in die Runde.
Wir müssen jetzt die entscheidende Frage klären, schon mal vorsortieren für die Delegierten hier in diesem Saal. Nein, ich glaube, die können das sehr gut selbst. Aber Christoph Schwennecke, Sie sind gerade hängen geblieben an der Aussage.
Ja, ich fand es deswegen so interessant, weil es unsere Annahme stützt, dass hier noch ganz viel drin ist. Denn die Sache scheint mir jedenfalls sehr offen zu sein. Das heißt am Ende nicht, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Dass es offen ist, bedeutet nicht, dass es kein klares Ergebnis gibt. Aber diese Dame, die da gerade eingeblendet wurde, ist Beleg dafür, dass da unten hier zu unseren Füßen viele Delegierte noch unterwegs sind, die vielleicht im allerletzten Moment sich von Jens Spahn, Friedrich Merz oder Annegret Kramp-Karrenbauer letztendlich überzeugen lassen. Und deswegen habe ich da diesen, spontan drauf reagiert.
Also insofern ist es keine mehr, dass das ein spannender Parteitag ist, weil es wirklich offen ist. Stefan Dethjen, Sie waren ja viel unterwegs auch, wie alle wir Versammelten, aber Sie für uns auch ganz besonders bei den Regionalkonferenzen der CDU, die ja auch natürlich einen Debattenraum eröffnen sollten, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ein Stimmungstest sein sollten. Kann man denn da aus diesen 8 Regionalkonferenzen eins ziehen für heute oder ist wirklich alles offen?
Also ich war in einigen, ich war nicht in allen, aber in denen ich war, Nordrhein-Westfalen, in Halle, in Sachsen, da hat man doch schon eine Stimmung für Merz, eine Dynamik für Friedrich Merz gespürt, aber das ist ja so oft erzählt worden, das war die Stimmung an der Basis. Mir ist aufgefallen, das waren eben ganz überwiegend ältere Männer, die da in den Sälen saßen. Es war eine sehr alte, sehr männliche Partei, die man da gesehen hat. Und ich bin jetzt viel hier in den, durch die Reihen der Delegierten gegangen. Das ist schon ein ganz anderes Bild. Das sind andere Leute. Das sieht man hier. Mehr Frauen dabei. Man sieht eben viele bekannte Gesichter auch unter den Delegierten. Und im Moment, ich war jetzt auch, während Sie hier gesendet haben, viel unten im Saal, habe mir die Stimmung da angeschaut, ist das vor allem erstmal eine sehr emotionale Stimmung. Eben nach der Rede von Merkel, auch bei den Delegierten, viele, viele wirklich sehr gerührt, mit Tränen in den Augen. Volker Kauder, sehr gerührt, Gröhl, sehr gerührt.
Gut, das sind natürlich auch ausgewiesene Merkel-Begleiter gewesen, ne? Die zwar auch stimmen werden in dieser Frage, aber Elisabeth Nie, als wir vorher sprachen im Laufe dieser Woche, sagten Sie, es wird natürlich viel von den Reden der Kandidatinnen und der Kandidaten abhängen, aber auch was von der Rede Angela Merkels, welche Stimmung sie mit reinträgt in diesen Raum. Würden Sie sagen, das hat uns jetzt irgendwelche Erkenntnisse gebracht in der Hinsicht?
Ja, da bin ich unsicher. Also ich habe gedacht, wenn sie wirklich die Delegierten hier nochmal mit ihrem Auftritt daran erinnert, dass ihre nüchterne, sachliche Art zum Beispiel international oft sehr wohltuend waren gegenüber mit Regierungschefs wie Putin oder Trump, könnte das den einen oder anderen hier nachdenklich machen und sagen, wenn wir diesen Stil international wollen, sind wir bei Frau Kramp-Karrenbauer besser aufgehoben. Wie weit das heute funktioniert hat, da bin ich unsicher. Wie gesagt, ich fand es eigentlich sehr nüchtern, wie sie gesprochen hat. Und ich habe, bevor es hier losging, auch so ein bisschen rumgehört. Es treffen sich ja immer am Abend vorher, nicht nur vom Presseamt die Journalisten, sondern auch die unterschiedlichen Landesverbände. Da wird normalerweise immer sehr viel vorab geklärt und gedealt. Diesmal gab es wenig Probeabstimmung, das ist sonst auch was üblich ist. Also es ist nicht so ein eindeutiges Meinungsbild entstanden, aber da, wo ich versucht habe, so ein bisschen reinzuhören, da klang mir das eher nach Merz. Also das ist jetzt auch Secondhand-Information. Ich merke, also wenn viele Delegierte halten sich auch wirklich bedeckt, die wollen dann hinterher auch nicht auf der falschen Seite gewesen sein, glaube ich, ganz hart. Und da gibt es dann doch so viele, dass man keine wirklich treffsichere Prognose wagen kann. Aber Tendenz eher zu Merz, glaube ich, bei dem, was ich von den Treffen gestern Abend gehört habe.
Das sind die Einschätzungsbewertungen. Wenn ich jetzt in diese Runde frage, Sie dürfen passen, Sie dürfen diese Beantwortung auch auslassen, aber wenn ich frage, wer ist denn der Beste oder die Beste für das Land, wie Wolfgang Schäuble in dem Interview in der FAZ am Mittwoch gesagt hat, mit Hinweis auf Friedrich Merz. Christoph Schwennig, fangen wir bei Ihnen an. Würden Sie eine Aussage treffen wollen?
Ja, ich finde, dass Wolfgang Schäuble in der Beurteilung vollumfänglich recht hat. Und zwar ist das eine Richtungsentscheidung, die tatsächlich über die Parteigrenzen hinausgeht. Wir haben erlebt in den letzten Jahren, dass eine, sagen wir mal, grün gesinnte, sozialdemokratisch regierende CDU-Kanzlerin zwischen den Parteien ein Rührei, ein parteipolitisches Rührei angerichtet hat, mit dem Ergebnis, dass eine Partei davon profitiert hat, die AfD. Ich glaube, dass Friedrich Merz derjenige ist, der am ehesten wieder für klare Konturen sorgen kann. Klare Konturen bei der CDU, dann in Abgrenzung davon auch klare Konturen bei der SPD. Und ich glaube auch, dass er der erfolgreichste oder saugkräftigste Schwamm sein kann, um wieder das Wasser der CDU bei der AfD abzusaugen oder aufzusaugen.
Die Einschätzung von Christoph Schönicke, Frau Nier?
Ja, gleiches Ergebnis, auch Merz, aber Begründung in Nuancen anders. Ich glaube, wir sind eben in einer Situation, wo Parteien, politischer Betrieb generell, um es mal hart zu sagen, im Faschismus ist, viele Leute sehr kritisch darauf gucken. Und dass jemand, der nicht eine klassische Parteikarriere gemacht hat, sondern von außen kommt, möglicherweise auch eine Antwort auf dieses Phänomen ist.
Das ist ein Experiment, das muss nicht gut gehen, aber ich glaube, dass gerade vieles, was Journalisten an ihm kritisieren, dass er zum Teil da auch nicht jeden Spiegelstrich in den Regionalkonferenzen drauf hatte. Ich fand auch, also kompetenter war auf jeden Fall Kam Karrenbauer in vielen Situationen in den Regionalkonferenzen. Die ist ganz anders detailfest in den wichtigen Debatten. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Preis, wenn man Kandidaten von außen hat. Und ich glaube, der hat dadurch aber auch einen Vorteil, Leute anzusprechen, die anderen nicht. Und letzter Satz, bei den Themen, ich wünsche mir, ich fände es eigentlich auch toll, wenn wieder eine Frau an der Spitze ist. Ich glaube, das hat wirklich auch große Wirkung gehabt auf Mädchen wie meine 12-jährige Tochter, die sich orientieren müssen und einfach praktisch durch Merkel vermittelt bekommen haben, dass, wenn man will, fast jeder Job auch einer Frau offen steht. Das ist noch was anderes, das zu behaupten oder von einem Lehrer zu hören oder vorgelebt zu bekommen. Aber bei den Themen, die ich nun für die nächsten Jahre besonders wichtig finde, Europa, Außenpolitik, Strukturreform, traue ich Friedrich Merz mehr zu.
Ich sehe einen nachdenklichen Stefan Dietjen.
Ja, um einen skeptischen Ton reinzubringen, ich glaube, die Hoffnung, die wir hier gehört haben, Christoph Schwennecke sagt, verbindet die Erwartung an Merz mit dem Begriff wieder. Das ist ja die Hoffnung, dass da wieder eine alte politische Ordnung hergestellt werden kann, wie wir sie in der Bundesrepublik mal hatten. Ich würde mal sagen, das kann sich sehr leicht als trügerische Hoffnung entpuppen. Das ist das Versprechen, das Friedrich Merz abgibt, mit dem er viele in der Partei elektrisiert. Ich glaube, man muss noch hinzufügen, dass wir gesehen haben, dass er in diesen vergangenen Wochen evident einfach Fehler gemacht hat. Es sind ihm Fehler unterlaufen. Mit dem Interview, in dem er sich in der oberen Mittelschicht einsortiert hat, mit seiner in der Sache einfach fehlerhaft begründeten Forderung nach einer Änderung des Asylgrundrechts. Er hat Schwächen gezeigt, ein unfassbar schwacher Auftritt in der Fernsehsendung mit Anne Will, wo Annalena Baerbock und Manuela Schwesig ihn wirklich schlecht aussehen ließen. Also insofern wäre diese Wahl ein Risiko, denn da haben wir auch Schwächen von ihm gesehen, die er sich als Vorsitzender und erst recht als Kanzler nicht mehr leisten dürfte.
Er könnte ja lernen und dazu lernen nach der Auszeit aus der aktiven Politik. Aber diese Frage, was das bedeutet, auch für die Debattenkultur im Land, die möchte ich gerne gleich mit Ihnen weiter diskutieren. Hier in dieser Runde gab es gerade ein kleines Gespräch darüber unter Journalisten, was das für ein spannender Moment ist. Ein spannender Parteitag, eine spannende Zeit. Mich hat das ein bisschen erinnert, und das ist beim CDU-Parteitag durchaus außergewöhnlich, ein grünen Parteitag, wo man ganz häufig nicht weiß, wie geht das aus? Kriegt dann Joschka Fischer am Ende seine Partei noch rum für Kriegseinsätze und dergleichen mehr? Das ist natürlich schon interessant, dass das jetzt bei der Union passiert, wo man auch darüber diskutieren könnte, ist das eigentlich ein Betriebsunfall oder ist das vielleicht auch der neue Stil? Wir haben ein paar delegierten Stimmen eingeholt, wie gut der CDU diese Debatte tut.
Es war belebend für die Demokratie in Deutschland, das muss man schon sagen. Aber natürlich zuerst mal für die CDU.
Ich glaube, das spürt ja auch jeder, wie die Partei aufblüht auf einmal. Es kommen wieder Diskussionen, es sind verschiedene Meinungen zugelassen und das tut doch allen gut.
Ich glaube, es wird nach dem Parteitag und nach der Wahl besonders schwierig werden, die CDU geeint nach vorne zu führen. Aber ich traue es allen drei Kandidaten zu, dass es ihnen gelingt. Nur es wird keine leichte Zeit.
Es wird keine leichte Zeit. Stimmen hier aus dem Saal in Hamburg in der Messehalle, wo sich die CDU zum Parteitag trifft. Der Parteitag, der den Kurs bestimmen soll. Aber halten wir doch vielleicht erstmal positiv fest. Und das hat natürlich auch wieder mit einem Friedrich Merz zu tun. Diese Debatte, diese sozusagen Spannung, was könnte hier passieren, aber auch diese Spannung, was bedeutet das politisch vom Kurs, ist doch erstmal eine wirklich gute Belebung.
Ja, aber Sie haben das Wort Betriebsunfall vorhin ja schon genannt. Es ist letzten Endes ein Betriebsunfall zum Geniestreich umfunktioniert worden. Denn natürlich entstand dieses Machtvakuum in dem Moment, als Angela Merkel out of the blue gesagt hat, so diese Wahlschlappe ist jetzt die letzte, die ich noch mittragen möchte, also die von Hessen. Und dann ohne jede Vorankündigung gesagt hat, ich trete nicht mehr an. So, dann war diese Stunde null da, bei der sich dann die offizielle Kandidatin, Frau Kramp-Karrenbauer und die zwei Outlaws, sage ich jetzt mal, also die es auf eigene Kappe machen, gemeldet haben. Und dann ist diese spannende Situation entstanden. Sie haben auf die Grünen rekurriert. Die sind dann natürlich geübter in dieser Parteikultur, sage ich mal, in dieser Streitkultur und sind dann wahrscheinlich oder nee, ganz sicher auch geübter, hinterher wieder klarzukommen miteinander oder weiter klarzukommen. Und die eine Dame gerade im O-Ton hat das ja auch thematisiert. Also das Ganze kann natürlich bei einer Partei wie der CDU, die ansonsten nicht gerade durch kontroverse Debatten aufgefallen ist, kann natürlich einen Preis haben und derjenige oder diejenige, der hier am Ende gewinnt, wird die Aufgabe haben, diese Einigung dann hinterher auch wieder herzustellen. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt gestritten, jetzt haben wir uns entschieden und jetzt sind wir wieder eine Partei.
Die Frage ist natürlich, ob das gelingen kann, denn dahinter stehen ja genau diese Konflikte, die eine Angela Merkel jetzt durch die letzten Jahre in ihrer Partei getragen hat, die sie versucht hat irgendwie zu moderieren. Haben wir am Montag, Elisabeth Nier, eigentlich wieder die vorherige Situation, aber mit neuem Personal?
Ich glaube, das kann gelingen und man muss auch sehen, dass dieses Argument, über das wir hier sprechen, auch im Moment als Erpressungspotenzial eingesetzt wird. Also das ist schon auch so ein Reden, so ein bisschen eher von dem Merz-Flügel nach dem Motto, die bösen alten Männer, die sowieso schon mit uns hadern, die gehen uns dann ganz verloren, wenn wir den Merz jetzt nicht wählen. Das ist ein Spin, den der andere Flügel nicht so stark setzt.
Obwohl, und der andere Flügel hat ja auch einen gewissen Spin, dass das eben die alten Männer und ihre Seilschaften sind, die eigentlich nichts anderes als Rache im Sinn haben, was ich immer für ein bisschen verkürzt halte, denn ich nehme einem Wolfgang Schäuble schon ab, dass der auch wirklich inhaltliche Motive hat, die ihn da tragen.
Ja, das finde ich auch verkürzt. Ich glaube nur, also als das losging mit den Regionalkonferenzen, haben ja alle immer so die Einheit beschworen. Merz hat bei jedem Auftritt mehrfach gesagt, also dass er Horst Seehofer für dessen destruktives Verhalten kritisiert. Der hat seinen ersten Termin bei der Frauenunion gemacht. Der hat betont, dass er gesellschaftspolitische Liberalisierung richtig findet. Und ich meine, selbst wenn das würde, er würde nur mit den Grünen regieren können. Er müsste dann eh auch einen mittigen Regierungskurs, falls es denn jemals dazu kommt, machen können. Also ich glaube, das Problem ist da, aber es kann auch gelöst werden. Und ich fände es richtig, wenn die Delegierten sich davon nicht zu Kirre machen lassen. Und klar, hier wird der Parteichef gewählt und nicht der Regierungschef, aber weil es eben diesen Automatismus gibt, glaube ich, sollte man sich nicht in erster Linie davon leiten lassen, wie die Partei geeint wird, sondern wirklich, wer der Beste oder die Beste fürs Land ist.
Wobei das aber ja natürlich auch gerade die Chance ist, dass man eben nicht die von Christoph Schwennecke beschriebene Konsenssoße sich irgendwie kreiert, sondern ein klares politisches Profil, das dann vielleicht nicht in die Auseinandersetzung, in die Koalition mit den Grünen führt, sondern vielleicht sogar eine interessante, spannende politische Auseinandersetzung, wo wir ja, wieder klare Lager haben.
Aber da würde ich nur ganz kurz gerne widersprechen. Ich finde, das ist eine falsche Wahrnehmung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Der wird einfach diese Ähnlichkeit mit Merkel auch immer deswegen unterstellt, weil die habituell ähnlich sind, weil es beides Frauen sind. Ich habe sie bei den Regionalkonferenzen als sehr konturiert, konfliktfähig und pointiert wahrgenommen. Die hat wirklich Steherqualitäten bewiesen. Auch wenn ich eben gesagt habe, aus anderen Gründen wäre Merz eher mein Favorit. Aber ich fand, sie hat zum Beispiel beim Streit über den UN-Migrationspakt, von dem ja viel die Rede war zuletzt, eben nicht gesagt, wir müssen das am Parteitag diskutieren wie Jens Spahn, sondern hat gesagt, und ich sage Ihnen auch jetzt, ich persönlich bin dafür und sollen das machen. Sie haben ein Recht, meine Meinung als Parteivorsitzende zu wissen. Und sie ist ganz oft nicht den einfachen Weg gegangen, sondern hat Position bezogen. Deswegen finde ich es ein bisschen ungerecht, sozusagen, sie ist dann irgendwie die Konsenskandidatin und Merz ist der Konfliktfreudige.
Ich würde sagen, man muss vielleicht nochmal das Bild etwas korrigieren. Auch das Bild, das die Partei von sich selber gezeichnet hat jetzt, wenn sie sich immer gefeiert hat und stilisiert hat als Partei, die da eine völlig irre demokratische Diskussionskultur vorgelebt hat. Das, was ich erlebt habe bei diesen Regionalkonferenzen, das war überhaupt keine Diskussion. Da wurde gestritten, richtig, noch wurde diskutiert. Auch
es
die Delegierten, die
Fragen
Anhänger,
eingereicht.
Es wurden Fragen eingereicht und es wurde Frontalunterricht gemacht.
Kaputt.
Und das Erstaunliche, das muss man ihnen aber zugestehen, das Erstaunliche war, dass da 3 Stunden lang Hunderte oder Tausende Leuten zugehört haben. Hochkonzentriert. Das waren Leute, die waren hochinteressiert, konzentriert, geduldig dabei bis zum Ende. Und die CDU ist natürlich nicht in dem Sinne eine Partei, die wie die Grünen sich auf der offenen Bühne fetzt, sondern sie ist eine Konsens- und Integrationsmaschine. Das ist sozusagen ihre DNA. Vielfalt ständig in Prozessen integrieren. Deshalb nennt sie sich ja auch Union und nicht Partei. Das ist ihre ganze Gründungsgeschichte. Und das wird jetzt möglicherweise auch dann ab heute Abend, ab diesem Wochenende wieder auf die Partei zukommen. Eigentlich können die das. Das haben sie in ihrer ganzen Geschichte immer wieder praktiziert und gelernt. Aber das wird dann auch eine Herausforderung für eine neue Führung, die da sehr klug dann agieren muss.
Ich nehme an, es würde mich nicht wundern, wenn Merz diesen Punkt auch nochmal sehr stark macht in seiner Rede, dass er integrieren will, dass er Parteichef für alle sein will. Was dann aber wiederum bedeutet, wenn es klappt, wenn er gewählt wird, dann muss er es auch machen. Dann werden die Leute ihn daran erinnern.
Friedrich Merz wird ja, das wird von ihm erwartet, weil er eben ein guter Redner ist, wahrscheinlich diese Karte spielen. Wissen Sie, in gewisser Weise trifft er bei mir da ein Bedürfnis, nämlich nach einer politischen Rhetorik, die irgendwie das Gefühl gibt, da ist Engagement, da ist Energie dahinter, da ist kein Abwägen. Und gleichzeitig habe ich so den Eindruck, wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, Friedrich Merz wäre der Beste für die Partei, für die CDU und wahrscheinlich auch für den politischen Wettstreit in Deutschland. Wenn ich mir das politische Ergebnis, Outcome, Output angucke, würde ich wahrscheinlich sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber damit sind wir in dieser Logik der Merkel-Jahre.
Schauen Sie sich die Reden oder hören Sie sich die nochmal genau an. Dann müsst ihr die im Grunde mal transkribiert lesen, die Reden von Friedrich Merz und textanalytisch durchgehen. Die werden vorgetragen in einem Ton größtmöglicher Gewissheit und Entschlossenheit. Aber der ganz große Teil davon ist die Formulierung von Ungewissheiten, von Fragen, von ganz offenen Fragen. Also da ist eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was er rhetorisch vorlebt und dem, was er tatsächlich sagt.
Aber Stefan, das ist bei Reden immer so. Ich habe mir mal die Parteitagsrede von Oskar Lafontaine von Mannheim noch mal transkribiert durchgelesen, als er gegen Rudolf Scharping geputscht hat, 1995. Diese Rede, wenn man die gelesen hat...
Sie haben ein schlechtes Vorbild für die CDU,
eine Rede transkribiert wirkt immer anders zur Rede gehört auch der Auftritt.
Ja,
und ich erinnere mich gut, im Wasserwerk noch in Bonn, da gab es einen Rednerwettbewerb, da kam ein junger Mann, der war fast 2 Meter groß, der hat alle in Grund und Boden geredet und zwar über ein Thema, was er 10 Minuten vorher erst erfahren hatte. Also seine rhetorische Gabe ist enorm groß.
Ja. Sagen Sie ganz, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage, weil Sie gerade Rudolf Scharping auch ins Spiel brachten. Das ist ja in der Tat so, wir denken ja, oder viele gehen davon aus, dass hier der neue starke Mann, die neue starke Frau der CDU intronisiert wird, inklusive Kanzlerschaft möglicherweise, könnte aber natürlich auch eigentlich eher vielleicht Auftakt zum Niedergang sein oder ein Übergangsvorsitzender, eine Übergangsvorsitzende. Einschätzung dazu?
Naja, es ist immer so, dass auf Ähren manchmal Episoden folgen. Andererseits, wenn wir die Geschichte der CDU anschauen, ist dem nicht so. Da sind normalerweise Rainer Barzel vielleicht mal ausgelassen, aber das ist jetzt auch schon fast 50 Jahre her.
Jetzt noch Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger.
Aber wir sind schon sehr weit.
Schäuble,
stimmt. Okay, dann sind es, ja gut, also dann bleibe ich bei der Position. Auf Ähren folgen manchmal Episoden, also das kann natürlich dann auch jeder Fall sein.
Ich wage eine Prognose, das nächste Jahr wird extrem hart wegen schwierigen Wahlen, Europa, Ostdeutschland und dann hat der oder die Chef nicht viel Macht, da es einen Kanzler gibt, einen Fraktionschef, die viel durchsetzen können und er nur reden kann. Wer das nächste Jahr übersteht, hat eine gute Chance, dann auch relativ lange zu regieren.
Die Einschätzung von Elisabeth Nier, Chefreporterin der Wirtschaftswoche hier in unserer Runde, gemeinsam mit Christoph Schwennecke vom Cicero und Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk Kultur. Ich sage herzliches Dankeschön an Sie. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Vielen Dank. Tschüss.